Dr. Sven Jungmann ist Arzt, Gründer, Autor, Investor und CBO von Theta Diagnostics, einem Startup, das sich der Früherkennung und Diagnose durch Biomarker im Atem in Kombination mit KI verschrieben hat. Im Podcast erklärt er, wie die Analyse von Atemproben dabei hilft, Krankheiten präzise zu diagnostizieren und wie multimodale KI dazu beitragen kann, die Genauigkeit von Diagnosen und die Kommunikation zwischen Arzt und Patient zu verbessern und letztlich die Medizin menschlicher zu machen.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, Dr. Sven Jungmann. Hallo, lieber Sven.
Dankeschön.
Ja, du stehst schon extrem lange auf meiner Liste als Gast, weil du wirklich ein Visionär, kann man sagen, im Gesundheitswesen bist. Du bist Arzt, aber auch Unternehmer, bist Multiplikator von vielen Themen, warst schon auf der Investorenseite, bist jetzt gerade wieder auf der Gründerseite im wirklich spannenden Thema KI. Und ich freue mich, dass wir jetzt ein paar Minuten Zeit haben, um über deine ganzen Aktivitäten zu sprechen, lieber Sven.
Ja, danke dir, dass ich da sein darf. Freut mich sehr. Ich liebe deine Arbeit für die Community und insbesondere auch den Podcast, der ja ein wesentlicher Teil auch ist von dem Ganzen, und bin geehrt, dass ich dabei sein darf.
Ich finde es spannend bei dir. Du bist Arzt. Du hast mit einer medizinischen Karriere gestartet, bist dann raus aus dem Krankenhaus. Darüber hast du auch ein Buch geschrieben noch mit zwei Mitautorinnen. Wie man aus dem Krankenhaus rauskommt. Warum hast du dich quasi für den anderen Weg entschieden, unternehmerisch tätig zu werden und nicht in der ärztlichen Praxis zu bleiben? Das ist die erste Frage, die ich schon immer gestellt habe bei dir, wie das kam. Und ja, vielleicht können wir da direkt mal einsteigen.
Ja, ich war, glaube ich, so ein bisschen inspiriert von diesem Effective Altruism, wo es immer so die Überlegung ist, wie kann ich mit meinen 80.000 Stunden, 4.000 Wochen, was immer man hat, den Impact maximieren. Und ich dachte als Student oder davor, dass eben Medizin da total sinnvoll ist, und habe dann aber so ein bisschen einen Perspektivwechsel gehabt im Studium, weil ich das Gefühl hatte, sehr viel in dieser medizinischen Versorgung ist ineffizient, die eigene Arbeit skaliert nicht. So schön es auch ist, mit den Patientinnen und Patienten zu arbeiten und sowas, ich vermisse das auch schon zum Teil, aber ich glaube, man kann mit derselben Energie, mit derselben Leidenschaft etc. kann man, glaube ich, mehr erreichen, außerhalb von der Bettkante sozusagen. Und das hat mich so ein bisschen weggetrieben, auch einfach, weil sehr viel nicht gut läuft im Alltag. Und mein Wunsch war dann, über so digitale Lösungen, KI etc., eigentlich ein Gesundheitswesen zu schaffen, auf das ich selbst auch wieder Lust hätte. Also zu überlegen, wie kann man diese Prozesse optimieren, wie kann man nicht nur Dinge effizienter machen, sondern auch fundamental Dinge verändern, die eigentlich nötig wären und die man nicht nur mit mehr Faxgeräten und mehr Ärzten und Ärztinnen hinbekommen kann. Rückblickend muss ich sagen, ich glaube, ich würde nie wieder zurückgehen, weil ich das, was ich jetzt mache oder auch was du so machst und so, viel, viel kreativer und auch stimulierender finde. Und in der Medizin ist ja schon sehr viel so Bürokratie und so ein bisschen nach Leitlinien und viel auswendig lernen, Dinge abarbeiten. Und das ist wichtig. Also Leute braucht man auch, aber es passt einfach nicht zu meiner Persönlichkeit, glaube ich.
Ja. Kommen wir dazu, weil das sehr, sehr spannend ist. Also du hast erst Medizin studiert, dann hast du tatsächlich einen Master gemacht in Public Health, dann nochmal in Public Policy, dann hast du Entrepreneurship studiert und hast auch schon gegründet, hast Bücher geschrieben, warst auf der Investorenseite und jetzt hast du vor knapp einem Jahr oder über einem Jahr, wie lange ist das jetzt her?
Ich glaube, es sind insgesamt zwei, aber jetzt gab es nochmal Weiterentwicklungen so in dem letzten Jahr, genau.
Hast ein Unternehmen gegründet, das Theta, also T-H-E-T-A wird es geschrieben, Diagnostics heißt, und beschäftigst dich mit künstlicher Intelligenz in der Diagnose. Das ist gerade dein neuestes Projekt. Und ja, für mich bist du so ein bisschen jemand, der wirklich in ganz vielen Themen drin steckt. Wie hilft dir das gerade, ein Unternehmen in diesem Bereich KI aufzubauen, und was macht ihr da überhaupt? Also lass uns da gerne gleich mal einsteigen, weil ich finde es super spannend. Das ist ja gerade eines der Themen, die Leute wirklich am meisten interessieren. Wie wird KI die Medizin verändern? Ja. Und da steigst du ja ein mit diesem Rundumblick, den du eben hast, mit einer großen Vision, kann man sagen. Ne?
Also man forscht seit mehreren Jahrzehnten an dem Atem. Und so ähnlich wie Mikrobiom im Darm eben die Leute begeistert, hat man auch entdeckt, dass im Atem eben über 1000 verschiedene Moleküle sind. Also es sind natürlich ganz, ganz viele Moleküle, die wir abbauen, aber über 1000 verschiedene mit jedem Atemzug, die irgendwo aus verschiedenen Quellen kommen, unter anderem aus dem eigenen Körper und die auch Teile des Metabolismus sind. Das heißt, die können Hinweise geben als Biomarker auf Prozesse im Körper und auch auf Krankheiten. Und man hat da schon Marker assoziiert mit allem Möglichen von verschiedenen Krebsarten, nicht nur Lungenkrebs, sondern auch was in anderen Stellen im Körper sein kann. Autoimmunerkrankungen, neurodegenerative Erkrankungen und so weiter. Es gibt ja auch diese berühmten Fälle, wo irgendwie Tiere eine Krankheit riechen oder eine Frau, die eine Hyperosmie hat, also viel stärker riecht als der Durchschnitt. Die konnte dann auch mal bei ihrem Mann eine Krankheit riechen und sowas. Ist alles bekannt, aber die Frage ist, wie kann man sowas wirklich technologisieren? Und in der Medizin früher war das schon immer so, auch die Ärztinnen und Ärzte gerochen haben an allem möglichen Urin oder den Patienten selbst. Das hat man so ein Stück weit verloren, weil es sehr subjektiv wirkt. Und wir haben auch in unserem Sprachgebrauch sehr wenige Worte für Gerüche. Ist oft sehr symbolisch, wie wir darüber reden. Das ist in manchen jagdorientierteren Kulturen ein bisschen reichhaltiger, ein bisschen konkreter als bei uns. Aber ich glaube, wir tun es ein bisschen schwer mit dem Geruchssinn. Und wir haben zunächst mit Halitus versucht, das war meine erste Firma, die es auch weiterhin gibt, die wir jetzt zusammenschließen mit Theta. Die hat, genau wie Theta auch, eben versucht, über eine moderne Sensorik bestimmte Moleküle, die eine hohe Assoziation haben, was man aus der Wissenschaft weiß, messbar zu machen. Und da muss man eben so auf ein Partikel aus einer Milliarde Auflösung gehen, also wirklich Nadel im Heuhaufen finden. Und man muss auch mehrere Moleküle finden, also nicht nur eins, was mit einer Krankheit assoziiert ist, sondern so ein Mix. Und da fängt es dann schon an, interessant zu werden für KI. Und ich glaube auch, der Grund, warum es bisher noch nicht geklappt hat, sowas wirklich auf den Schreibtisch der Hausärztin zu bringen, ist, weil die Analytik noch nicht, also die Datenanalytik noch nicht da war. Atem ist auch sehr laut aus Datensicht, weil du ja Turbulenzen hast, viel Feuchtigkeit und verschiedene andere Moleküle. Und Leute atmen unterschiedlich, das macht einen Unterschied und so weiter. Also es gibt sehr, sehr, sehr viele Störfaktoren. Und zweitens eben die Tatsache, dass du mehrere Moleküle gleichzeitig anschauen musst, die nicht linear komplex miteinander irgendwie interagieren. Das überfordert uns als Menschen ziemlich schnell. Und da gibt es jetzt an den verschiedenen Stellen, also Signal-to-Noise-Ratio-Management bis hin zu eben Interpretation, verschiedene Anwendungsfälle für KI. Und das haben wir dann jetzt sehr detailliert ausgearbeitet. Also es ist immer noch, gibt noch viel weiter zu validieren, aber wir sind sehr zufrieden, auch mit einer unabhängigen Studie an der Uni in den USA. Und auf einmal kamen dann Investoren von uns auf uns zu und sagten, ich habe hier andere Startups, die haben so eine ähnliche Situation. Ich habe jetzt keine Lust, dass die auch nochmal 18 Monate da dran rumbasteln. Könntet ihr denen helfen? Ne? Weil natürlich auch regulatorisch so eine KI darf keine Blackbox sein und ne, muss man vieles beachten, dass das so sauber geht mit Datenschutz und Co. Und dann haben wir angefangen, eben anderen Startups zu helfen. Und jetzt kommen wir zunehmend an einen Punkt, wo wir merken, in dieser Erfahrung steckt einfach nochmal mehr. Und bieten das jetzt auch ganz proaktiv anderen an, hatten da auch schon weitere Aufträge. Und jetzt, ja, müssen wir mal schauen. Also wir wollen den Atemtest natürlich nicht killen, aber wir sind sehr interessiert an dieser Sensor-KI für Medizintechnik und andere regulierte
Anwendungen. Ja, eine sehr spannende Thematik, weil wir ja potenziell zu ganz anderen Möglichkeiten kommen, Patientinnen und Patienten oder auch Menschen, die man vielleicht nicht als Patientinnen und Patienten definieren würde, zu monitoren, zu versorgen. Ich habe einige Podcasts gemacht zum intelligenten Badezimmer, das zukünftig wie so ein Hub mit Sensorik ausgestattet dienen könnte, um früh zu erkennen, wenn sich Krankheiten entwickeln. Ich hatte auch einen Podcast zum Thema Stimme. Wie können wir aus der Stimme Krankheiten herauslesen, von depressiven Verstimmungen bis hin zu neurologischen Erkrankungen. Also wirklich wahnsinnig spannend und ihr schlagt ja ein bisschen in die Kerbe. Wenn wir jetzt auf dieses Thema KI schauen, dann entwickelt sich da gerade sehr, sehr viel. Mhm. Wir sehen, die Gesundheitssysteme sind wirklich weltweit überlastet, eigentlich mit der Masse an Patientinnen und Patienten. Du hast es jetzt gerade erwähnt, viele Diagnose-Tricks, die man so früher genutzt hat, für die bleibt die Zeit gar nicht. Also wir brauchen neue Technologie. Und ihr seht jetzt, dass dieser Skill, so etwas zu entwickeln, eine KI ja zu definieren, die auch zu erproben, zu beforschen, dass das alleine in dem Prozess auch schon ein Skill ist, der zukünftig in der Medizin in der Breite immer wichtiger werden wird. Das steckt ja in deiner Aussage drin, dass ihr jetzt quasi diese zweischneidige Geschäftsmodellentwicklung habt. Also ja, einmal ein Produkt und einmal quasi ein Service entwickelt.
Ja, absolut. Und ich glaube, also was ich auch merke, ist, also ich finde künstliche Intelligenz absolut beeindruckend. Ich finde auch Ingenieurinnen und Ingenieure, die sich damit sehr viel beschäftigen, auch echt bewundernswert. Aber wir haben alle auch nochmal ein bisschen die Bescheidenheit entwickelt, zu verstehen, dass selbst das auch nicht ausreicht. Ne? Also nach wie vor gilt die Qualität deiner Daten, die du da reinsetzt, das entscheidet im Endeffekt so gut wie alles. Das ist 90% der Arbeit. Und du kannst noch so gut darin sein, in Mathematik, Statistik, Machine Learning, Engineering und sowas. Wenn die Daten, die davor nicht reinkommen, geeignet sind, dann bist du, also vielleicht was Tolles predikten können, aber es hat keine Relevanz. Und das heißt, ich sehe einen großen Wert in den Menschen, die quasi diese Übersetzung können, die auch wirklich die Sensorik verstehen, die Physiologie verstehen, die Physik, was weiß ich alles. Und das geht viel, viel, viel mehr als in Anführungszeichen nur diese KI-Arbeit an sich. Und glücklicherweise gibt es da Leute, die da gut drin sind, gibt es nicht so viele, aber es ist definitiv ein Feld, wo an dieser Schnittstelle, wo ich glaube, man sich sehr bewegen sollte.
Ich wollte eine kritische Rückfrage stellen, weil du sagst gerade, Daten sind zentral für eure Arbeit. Also ohne gute Daten könnt ihr keine hochqualitative KI entwickeln. Und hast eingangs erwähnt, dass ihr eine Studie durchführt, die ihr aber gerade in den USA durchführt. Ja. Jetzt sitzt du wahrscheinlich gerade in Berlin, wo du ansässig bist. Und ihr habt euch aber entschieden, diese Studie nicht in Deutschland, nicht in Europa durchzuführen, sondern in den USA. Kannst du da ein bisschen Kontext geben?
Ja,
Deutschland da überhaupt in der Lage, gerade da mitzuspielen?
Also das ist ein guter Punkt. Wir haben, also Theta und meine Firma Halitus gehen jetzt zusammen. Und ich bin jetzt auch dann bei Theta Geschäftsführer mit. Die Entscheidung wurde noch von den Amerikanern getroffen, bevor ich mit an Bord war. Ich glaube auch, dass es wahrscheinlich dort schneller ging, als das hier der Fall gewesen wäre. Aber ich muss auch fairerweise sagen, wir haben gerade sehr viele spannende Gespräche mit deutschen Partnern, zum Beispiel auch mit der LMU in München. Da ist die Professorin Solveig Filuf, die Professorin ist für KI in der Telemedizin an der LMU. Und wunderbare Person, wirklich extrem smart. Die hat einen interessanten Datensatz aus Boston, wo sie viel gemacht hat. Den bekommen wir natürlich nicht in der Form, aber die können damit arbeiten und unsere Technologien testen und so weiter. Wir überlegen jetzt dort auch prospektiv nochmal Daten zu sammeln. Es gibt mittlerweile auch interessante Fördermittel vom BMBF für verschiedene Sachen rund um dieses ganze Thema. Und ich bin da jetzt durchaus optimistisch, dass wir in Deutschland hier eigentlich einen guten Standpunkt haben. Natürlich alles, was wir sowieso schon wissen, mit Problemen mit den Landesdatenschutzbeauftragten, die so ein bisschen Beamten-Mikado spielen, keiner will zu permissiv sein und dann gibt es nachher Ärger. So, das sind immer noch, oder verstehen oft auch nicht genug, was Datenschutz eigentlich bedeutet und behandeln alle Daten gleich, obwohl manche gefährlicher sind oder nützlicher als andere und so weiter. Ich habe aber ein bisschen das Gefühl, dass die Politik das auch gerade adressiert und bin da grundsätzlich schon ziemlich zuversichtlich. Aber ich würde mich nicht trauen, eine Firma zu machen in dem Feld, die quasi nur in Deutschland ansässig ist und nur auf Deutschland hofft, weil dafür ist mir einiges noch ein bisschen zu erratisch und verändert sich zu schnell.
Du sprichst jetzt gerade, also um nochmal auf diese konkreten Anwendungsfelder zu kommen, KI. Du sprichst jetzt gerade das Thema Telemedizin an, KI in der Telemedizin. Ich habe heute interessanterweise einen Report durchgelesen, also überflogen, ganz durchgelesen nicht, von der WHO. Die haben über tatsächlich Technologie, digitale Lösungen im Gesundheitswesen mal so Berechnungen angestellt und die sagen, dass 200 Milliarden US-Dollar wirtschaftliche Vorteile entstehen könnten durch reduzierte Gesundheitskosten und verbesserte Produktivität, wenn wir einsetzen würden Telemedizin, Chatbots und Messaging-Dienste, um Menschen Gesundheit näher zu bringen. Und wenn wir uns überlegen, wir gehen mal in 10 Jahre, 15 Jahre in die Zukunft und wir haben Telemedizin, wir haben viel mehr Sensorik, die Menschen einfach vorhalten, weil sie relativ günstig ist, bei sich zu Hause in akuten Fällen, dann wären ja solche KI-Lösungen auch immer ein Teil von eigentlich einer komplett neuen Patient Journey, die mit der Diagnostik schon ganz anders beginnt, schon viel näher an den Patientinnen und Patienten ist. Ihr habt ja sicher eine große Vision und die hast du ja sicherlich auch auf der Investorenseite. Lass uns mal eintauchen. Also mich würde das sehr interessieren, wie du das bewertest.
Ja, total gerne. Und das baut auch nochmal schön auf dem, was du eben sagtest. Also ne, ich glaube, zum einen wo ich eben sagte, du brauchst Machine Learning Kompetenzen, du brauchst aber auch dieses Subject Matter Expertise. Das ist für die Datentrainingsseite quasi. Und dann gibt es ja noch dieses Frontend, also wo dann nachher die Menschen mit der Maschine interagieren sollen. Und da reicht auch nicht reine KI, sondern da brauchst du auch sehr viel Psychologie und Human Factors Engineering und sowas. Also es sind oft sehr viele diese Schnittstellen, die wichtig sind. Und genau diese Schnittstelle interessiert uns ganz besonders in diesem Kontext, weil es gibt ein paar Probleme. Und egal, ob du mit Leuten sprichst, die sich so mit dem Thema Remote Patient Monitoring, Telemedizin beschäftigen, egal ob das in der Kardiologie ist, in der Neurologie für Epilepsie zum Beispiel oder auch sogar, wenn wir uns anschauen, Intensivstationen und sowas, wo dann auch ein Remote Monitoring immer mehr noch populär wird, weil einfach Fachkräfte fehlen und so weiter. Man hat immer wieder dasselbe Problem, nämlich einen extrem hohen Anteil an Falschpositiven. Bei manchen Anwendungsfällen bis zu 90%. Das heißt, wenn ich als Arzt dann da rumlaufe und ich kriege die ganze Zeit so Alarme, da hat jemand irgendwie einen schnellen Herzrhythmus, da ist der Blutdruck zu niedrig oder so, dann raste ich irgendwann aus. Dann habe ich ganz schnell Alert-Fatigue und in manchen Fällen werden bis zu 90% der Alarme weggeklickt. Und das ist nur ein Teil des Problems. Der andere Teil ist, mit jedem Alarm hast du ja eine rechtliche Verantwortung. Und das heißt, du musst dich damit auseinandersetzen. So, wenn das jetzt alles Patientinnen sind, die du kennst, ist es halbwegs okay. Dann kannst du sagen, ach, Frau Schmidt, die hat doch ständig Herzrasen. Ich weiß, das ist bei dir alles okay. So, fein. Die wird jetzt genervt sein, wenn ich die anrufe. Aber wenn du die Leute nicht so genau kennst oder wenn du viele monitoren musst, dann brauchst du mit jedem Alarm auch den relevanten Kontext. Und das zu moderieren, das ist ein sehr starkes Human-Computer-Interface-Problem, was ich super spannend finde und wo ich glaube, da kann man sehr viel machen. Das heißt, die große Herausforderung, damit auch Kosten gespart werden, damit es genutzt wird, ist erstens, wie kriege ich diese Falsch-Positiven runter, ohne Falsch-Negative zu erhöhen? Und da, glaube ich, sind mehrere Sachen wichtig auf Patientenseite. Also das eine ist, eine multimodale KI zu machen.
Was verstehst du unter multimodaler KI?
Genau, unimodal oder nicht multimodal in meiner Definition wäre, du hast jetzt zum Beispiel eine Apple Watch und die sagt auf einmal, dein Herz rast. So, jetzt geht diese Information an deine Ärztin. Du hast aber auch noch eine Blutdruckmanschette, du hast auch noch vielleicht eine Waage, du hast noch, keine Ahnung was, deine Badewanne, die intelligent ist und so weiter. Und diese ganzen Daten, die kannst du jetzt zum Beispiel einzeln losschicken. Und dann hat eine Ärztin da so ein Dashboard, wie so Laborwerte, Blutwerte, die ausgedruckt werden. Da steht bei jedem Einzelnen, ist in der Norm oder nicht. So, und dann kann ich das erstmal so mir anschauen und auswerten. Ich kann aber auch anfangen, das in der Zusammenschau mir anzugucken. Also, dass ich jetzt sehe, das Herz rast, aber ich sehe auch, sie ist gerade am Joggen. Deswegen gehe ich davon aus, dass das miteinander zusammenhängt. Und das machen wir momentan so ein bisschen intuitiv als Ärztinnen und Ärzte selbst. Aber das könnte auch eine KI machen, dass die quasi verschiedene Daten, also jede Datenquelle ist eine Modalität und dann eben multimodal diese verschiedenen Datenquellen zusammen auswertet und dann diesen Kontext sich anschaut. Und das dann quasi darbietet, anstatt dass man einfach nur so Thresholds hat, jetzt ist jemand zu schnell mit dem Herz oder diese Formulas, die wir haben, irgendwie Wert 1 ist erhöht, Patientin hat auch ein geschwollenes Bein, das gibt nochmal plus 3 Punkte, so, ne, so additiv, sondern wirklich zu versuchen, mit einer KI was zu machen, was auch nicht-lineare, komplexe Abhängigkeiten erkennen kann, wie wir das nicht können.
Und deswegen, da sind wir wieder, finde ich, bei dem schönen Begriff ärztliche Kunst. Das finde ich spannend, weil es ist ungemein komplex und es ist sehr spannend, wenn wir über Daten sprechen, über KI, weil es gibt natürlich einzelne singuläre Anwendungsfelder, wie zum Beispiel Diabetes. Ja. Diabetes ist eine reine Datenmanagement-Erkrankung oder damit habe ich mich befasst sehr lange, KI zur Diagnostik von Hauttumoren. Mhm. Auch ein singulärer Case. Ne, aber das, was du jetzt ja beschreibst, sind ja eigentlich die interessanteren, eher umfassenderen, sagen wir, auch im Primary Care oder in der Notfallmedizin möglichen Anwendungsfälle. Und genau auch die Frage, die sich, glaube ich, viele Leute stellen, warum ist ein Wearable wie eine Apple Watch, wie ein Withings, wie ein Fitbit bis heute rein deskriptiv? Mir keine Empfehlungen, weil diese modale Datenauswertung extrem komplex ist, ja. Und das heißt, das ist aber etwas, wenn man jetzt auf Atem guckt, dann ist es in diesem Anwendungsfall schon extrem komplex. Also das ist ja das, was ihr macht in eurem Startup, dafür Biomarker entwickeln und eben diese Prozesskette entwickeln. da ist es aber wahrscheinlich so, dass ihr quasi in diesem einen Anwendungsfall alle Probleme lösen müsst, die man auch lösen müsste, wenn man jetzt mit verschiedenen Datenquellen arbeiten würde. So verstehe ich das gerade.
Ja, genau. Ja, ich glaube, also so Faustregeln für sowas, meistens ist die einfachere Lösung dann auch die bessere. Ne? Also man muss auch wissen, wie viele Modalitäten brauche ich wirklich. Ne? Brauche ich jetzt unbedingt noch, weiß ich nicht, das Wetter oder die Lautstärke nachts, irgendwie ist das wirklich relevant oder kann ich auch was rausrechnen? Also wir gucken auch immer wieder, welche Datenquelle bringen keinen Mehrwert und schmeißen die dann auch wieder raus.
Werbung. Unser Werbepartner Dr.Lib ist Marktführer für die Online-Buchung und Organisation von Arztterminen in Praxen und Krankenhäusern in seinen Kernmärkten Frankreich, Deutschland und Italien. Mit seiner Software begleitet Dr.Lib 340.000 Ärzte, Ärztinnen und Gesundheitsfachkräfte in Europa. Probiert es aus und organisiert eure Arzttermine digital unter www.drlib.de oder in der Dr.Lib-App. Werbung Ende.
Und es ist wichtig, das ist was oft falsch gemacht wird oder wo man mutig ist vielleicht, dass man eben nicht nur sich anschaut, was korreliert. Zum Beispiel, es gibt viele Atemwegsbiomarker, die sind bei Lungenkrebs erhöht. So, und dann denkt man erstmal, wenn man die Studien sieht, denkt so, oh super, das sind die 8 Marker, die brauche ich für Lungenkrebs. Bis dir auf einer mal sagt, hast du dir auch mal die Marker angeschaut, die bei Rauchen erhöht sind? Das sind nämlich zufälligerweise genau die gleichen. Und übrigens, die Marker, die ihr euch da angeschaut habt, das sind Marker, die oxidativen Stress in der Lunge zeigen im Endeffekt. So, das heißt, ihr messt möglicherweise, man weiß es nicht, ihr misst möglicherweise gar nicht den Krebs, sondern Anwesenheit eines Risikofaktors dieses Tumors. Und das ist dann problematisch. Ne? Das heißt, zum einen ist es extrem wichtig, dass man erstmal sich die richtigen Marker aussucht und dass man die genauen Prozesse gut verstanden hat. Da sind wir wieder bei diesem Thema, man muss halt auch die Biomedizin verstehen dahinter und nicht nur Marker aussuchen, die korrelieren. Und wenn man die eigentlichen Wege verstanden hat, dann hat man schon extrem viel gemacht, um auch bei den Regulatoren gut anzukommen, um Dinge erklärbar zu machen, weil man einfach auch den Grundprozess verstanden hat. Es gibt Situationen, da weiß man es noch nicht. Es gibt ja auch diesen Begriff wissenschaftliche Schuld, dass man auch manchmal Dinge, man weiß, es funktioniert und man kann es nicht genau erklären, fühlt man den Leuten auch nicht vorenthalten. Das ist okay, aber man muss dann schon irgendwann dran arbeiten, dass es dann auch optimiert.
Ihr habt ja auch, du hast es eingangs erwähnt, ihr habt ja auch eine gewisse Transparenzpflicht, was die Entwicklung der KI angeht, also die Entwicklung des Algorithmus. Was natürlich eine Herausforderung an sich ist, weil die Systeme... Also es ist oft schwierig, die transparent zu bekommen. Was ist da so euer Learning auf dem Weg, den ihr bisher beschritten habt?
Ja, also zum einen dieser Teil, ne? Dann gibt es Transparenz in Bezug auf die Datensätze. Also dass du wirklich deskriptiv vorgehst, gibt es da irgendwelche Ungleichgewichte? Hast du mehr Männer als Frauen drin zum Beispiel? Ja, so ein Klassiker. Es fehlen bestimmte Ethnien, wo vielleicht genetisch oder auf die Ernährungsgewohnheiten bezogen oder wo die wohnen oder was auch immer, irgendwas vielleicht auch das Atemmuster verändern kann. Und so. Und das wird man nicht alles am Anfang klären können. So, man muss irgendwann auch mal dann live gehen. Und dafür ist dann dieses Frontend wieder total wichtig, dass man quasi eine Möglichkeit schafft, der Ärztin zu zeigen, das kann man teilweise auch schön visualisieren. Da gibt es diese Senki-Diagramme, die dann zeigen, wie sehr dieser eine Marker jetzt das da wahrscheinlicher macht oder nicht, zum Beispiel. Oder mit Natural Language, also mit einem LLM, dann das auch nochmal ausschreiben lässt und das ein bisschen besser erklärt, sodass es intuitiver verständlich ist. Und dann kann aber eine Ärztin zum Beispiel auch sagen, guck mal, du sagst mir jetzt, dass die Person, die da gerade reingepustet hat, einen Lungenkrebs haben soll. Die ist aber 15. So, wie kommst du darauf? Und dann kann das Gerät sagen, aufgrund von folgenden Markern, die hier erhöht waren. Und dann sagt die Ärztin entweder, okay, meine Patientin hat gerade irgendwie einen Kaugummi gekaut und da war das jetzt irgendwie drin und versteht es dann. Oder sie sagt, Mist, ich glaube, es ist wirklich ein Krebs, ist vielleicht ein bisschen früh, aber es ist halt so. Und könnte dann auch nochmal Feedback geben an das System. Das heißt, so einen Bericht machen, sodass dann die Entwickler auf der Rückseite, wie jetzt in dem Fall, sich das anschauen können und sagen können, hier gab es einen Fall, da war eine Patientin, die war 15, eigentlich viel zu jung, aber sie kommt aus Tibet und dort gibt es irgendwie was weiß ich was. Und man kann das dann weiter so raus, also Post-Market-Surveillance im Prinzip, automatisieren und dann auch nochmal Feedback-Schleifen reingeben und sukzessive diesen Algorithmus verbessern. Das geht nicht automatisch, man braucht da Menschen in der Schleife, die müssen echt viel davon verstehen. Aber so würde man Stück für Stück das dann immer weiter reifen.
Ich finde es enorm spannend, weil wir jetzt ja sozusagen von der reinen Diagnostik hinkommen zu Kommunikation,
ja,
im Gesundheitswesen. Und das ist auch ein super spannendes Feld, weil so wie du das jetzt gerade beschreibst, wäre eine künstliche Intelligenz auch mit einem ganz spezifischen Anwendungsfall auf eine Atemdiagnostik auch idealerweise so gebaut, dass sie in Interaktion mit dem medizinischen Fachpersonal treten kann, wie ein Assistent, eine Assistentin, und somit auch ganz viele neue Möglichkeiten entstehen, auch in der, also das ist ja etwas, du bist ja Arzt, das heißt, du hast lange auch mit der Sprache der Medizin gearbeitet, die, was ich ganz interessant finde, ich habe heute tatsächlich kleine Anekdote mit einer Freundin gesprochen, die einen Termin ausmachen wollte und die dann dem Personal, das diesen Termin in der Klinik mit ihr ausgemacht hat, ihren Arztbrief erklären musste, weil die nicht in der Lage waren, das Wording darin zu verstehen, ne, und zuzuordnen, wo sie jetzt hin muss. Und diese Übersetzungsprobleme haben wir oft im Gesundheitswesen. Ich hole jetzt so ein bisschen aus, aber worauf ich hinaus will, ist, dass wenn wir zu diesen Anwendungsfällen kommen, dann zu einer Interaktionsmöglichkeit mit der KI, dass das ja auch Tür und Tor öffnet für ganz neue Rollen im Gesundheitswesen, auch für nichtärztliche medizinische Rollen, auch für ganz neue Rollen, die wir Patientinnen und Patienten oder Angehörigen geben können. Oder? Also sehe ich das falsch?
Das ist so ein reiches Thema, und du weißt ja, wir machen da gerade mit Roche da so ein Projekt über Shared Decision Making im Kontext von KI, wo wir ja auch nochmal auf dich zukommen wollten. Und da geht es ja genau auch um diese Frage. Also Shared Decision Making zum Beispiel wird seit langem propagiert, gibt extrem gute Argumente dafür und auch tolle Leute, die das pushen. Es gibt phänomenale Studien, die dazu gemacht wurden und sowas, aber irgendwie so richtig sieht man es halt auch nicht in der Breite. Und jetzt kann man natürlich irgendwie sagen, ja, das sind halt die Ärzte, die gar keinen Bock drauf haben, die wollen mehr Share-My-Decision machen als Shared-Decision-Making und sowas. Aber ich glaube, zum großen Teil ist einfach nicht praktikabel im Alltag. Und richtiges Shared-Decision-Making bedeutet ja auch, dass man die wirklichen Präferenzen seiner Patientinnen und Patienten mit reinnehmen muss. Und da muss man das ja auch nochmal in der Tiefe verstehen. So, was für Hobbys hat jemand? Was bedeutet das für irgendwie eine Therapieplanung und so weiter? Und da glaube ich, dass so ein LLM das extrem gut erfassen kann. Ich weiß auch, dass es auf Patientenseite manchmal so ist, dass die keinen Mut haben, darüber zu sprechen, weil sie denken, das ist jetzt unwichtig, es geht hier gerade um was viel Dringenderes und der Doktor hat so viel anderes zu tun. Aber wenn ich das zu Hause in Ruhe vorbereiten kann, nochmal gepromptet werde, nochmal mehr über Dinge nachzudenken, was einem noch wichtig sein kann. Es gibt ja diesen Begriff von den Silent Misdiagnoses, ne, oder Patient Preference Misdiagnosis, so dass man eben nicht nach den Präferenzen fragt, Patienten das auch nicht bewusst ist. Jeder guckt nur auf, was ist in der Leitlinie, und am Ende zufälligerweise erfahren dann Patienten von anderen Patienten, dass es auch einen anderen Weg hätte geben können, der ihnen vielleicht besser gefallen hätte, aber ihnen, das sind unknown unknowns, denen waren nicht klar, dass sie das nicht wissen.
Nochmal, für alle, die das jetzt nicht präsent haben, ist Large Language Model, also sowas wie ChatGPT, dass das eben dabei helfen kann.
Ja, und also das Thema quasi Patient Empowerment, dadurch, dass man die Leute besser informiert in ihrer eigenen Sprache, und das kann natürlich heißen, weg von Fachjargon hin zu allgemeinem Deutsch, aber auch tatsächlich Sprache im Sinne von, wir haben viele ukrainische Patientinnen und Patienten, wir haben viele Leute aus der arabischen Welt, Türkei und so weiter, die einfach keine Chance hatten, bisher irgendwie Deutsch zu lernen, und die brauchen eben aber auch die Erklärungen, und das ist nie so einfach gewesen. Wir mussten dann eine Dolmetscherin kommen lassen, und dann sitzt man da die ganze Zeit und wartet, und dann ist man dann irgendwann, jetzt ist sie da. Ah nee, sie ist noch am Parkplatz, findet keinen Parkplatz, okay, irgendwas anderes, dann wartest du nochmal und so. Und dann ist die da, dann hast du das Gespräch, dann geht die und auf einmal kommt die, Entschuldigung, wir haben doch noch Frage. Und denkst du so, ja, aber ihr könnt die Frage nicht formulieren, dann könnt ihr meine Antwort nicht mehr verstehen. Dann musst du dann noch wieder einen Termin ausmachen. Das ist echt frustrierend, so, das ist jetzt vorbei.
Ja, und das finde ich jetzt spannend, weil du ja gerade initial erzählt hast, wo ihr mit dem Startup gestartet seid, mit der These, dass man aus dem Atem viel diagnostizieren kann. Und das beobachte ich auch häufig, also dass sich Unternehmen gründen, auch aus der Wissenschaft heraus, eben aus so einem singulären Anwendungsfall, der eigentlich relativ, also der groß sein könnte, aber der natürlich erstmal sehr klein anfangen muss. Und jetzt kommt ihr aber zu der großen Frage, Wie lässt man so etwas überhaupt zu? Wie beweist man, dass es funktioniert? Und wie, und das ist etwas, was total häufig bei Innovationen ja vergessen wird, deswegen würde ich das gerne nochmal highlighten, wie wird es dann angewendet? Also wie integriert es sich in die Prozesse? Und wie wird es auch so präsentiert, dass es auch intuitiv sofort nutzbar ist? Weil alles, was da eine Komplexität hat, wird einfach Schwierigkeiten haben, sich durchzusetzen. Du weißt, dass du hast selbst in einem Krankenhaus mal gearbeitet. Das ist Akkordarbeit. Da ist letztendlich für nichts Zeit, wo man erstmal sich lange dann einarbeiten muss. Und ich finde es spannend, weil du ja gerade auch formuliert hast, dass ihr das jetzt auch für dein Startup als große Chance seht, da eher in Richtung Plattform Education zu gehen und diese Learnings, die ihr macht, zu befähigen. Meinst du, dass das hilft, dass du auch als Arzt dabei bist, der sowohl diese Investorenseite versteht, als auch du mal irgendwie am Krankenbett wirklich gestanden hat?
Und gleichzeitig glaube ich auch, Bescheidenheit ist, glaube ich, die wichtigste Kernkompetenz. Und ich verbringe sehr viel Zeit damit, Leuten zuzuhören. Also ist auch spannend. Ich finde dann jemanden, der hat seit 40 Jahren an Atemdiagnostik gearbeitet und geforscht und schreibt dem. Und dann mittlerweile ist der in Rente und hat mehrere Pferde, um die er sich kümmert. Und dann kommt er mal irgendwie aus dem Pferdestall raus, um mit mir einen Videocall zu machen und erzählt mir wirklich dutzende Dinge in 45 Minuten, die hätten mich, und da bin ich mir sicher, 1,5 Jahre gekostet, um das selbst rauszufinden und sehr, sehr, sehr viel Geld. Und dank vieler solcher Menschen komme ich auch voran. Und ich habe dann natürlich die Fähigkeit, relativ schnell Fragen zu stellen, die stimulierend finden und nicht nur die Allgemeinplätze so, sondern es geht halt gleich ein bisschen tiefer. Man gewinnt so ein bisschen an Kredibilität durch diese Kombi, sodass die auch eher geneigt sind, mit einem zu sprechen und so. Also da ist schon was da dran, aber am Ende des Tages, ich glaube, wenn es mich eins gelehrt hat, ist es Bescheidenheit und die bringt mich, glaube ich, in dem Feld gut weiter.
Ja, ich finde das sehr, sehr spannend, weil ich glaube, das ist auch etwas, was wir alle brauchen in dieser multidisziplinären Welt, wo man eigentlich, wenn man ein Problem gelöst hat, in der gesamten Prozesskette schon wieder auf das nächste Problem kommt. Also weil selbst wenn jetzt diese Diagnostik perfekt funktionieren würde, wäre ja auch immer noch nicht gelöst, wie übersetzt sich das in ein refinanzierbares Geschäftsmodell und wie integrieren wir das in einen Behandlungsprozess so, dass es auch Sinn macht. Und das sind ja Fragen, ich weiß nicht, inwieweit ihr euch damit schon befasst, aber das sind sicherlich Fragen, wo du dich, wenn wir jetzt wieder auf deine Investoren, da kannst du jetzt auch noch zwei Sätze mal zu sagen, was du auf der Investorenseite überhaupt machst, wenn du unterstützt dabei zu entscheiden, in welche Startups wird investiert, in welche nicht. Und da sieht man ja immer wieder, dass der Fokus eigentlich auf diesem Wissenschaftlichen liegt, aber dann die Übersetzung in die Praxis doch eine Herausforderung auch ist, ne?
Ja, genau. Also man muss, glaube ich, immer in den Patientenpfaden denken. Man sollte sich nicht durch die einschränken lassen, gucken, wie passe ich da rein. So, dann also kann man für den Anfang sich vielleicht überlegen, aber ich glaube, man braucht schon eine Vision, wie sollte das eigentlich aussehen und ist es jetzt mit diesen neuen Rahmenbedingungen auch möglich? Und das kann auch eine kontraintuitive, konträre Ansicht sein, durchaus. Und so, man muss danach überlegen, okay, das ist mein Nordstern, wie komme ich da hin? Und deswegen, also ich selbst denke sehr viel darüber nach, wie sieht auch so eine digitale Plattform drumherum aus. Deswegen finde ich das ganze Thema so spannend. Deswegen finde ich jetzt auch die LMU so spannend. Denn das Gerät, was wir bauen wollen oder was wir gerade bauen, das soll so designt sein, dass es am Ende auch ein Laie zu Hause nutzen kann. Von den Kostenpunkten her, von der Einfachheit, das zu benutzen und so. Oder natürlich, dass es in der Apotheke stehen kann, potenziell. Die machen ja auch mal mehr, global gesehen, in der Diagnostik. Oder eben bei einer Hausärztin und Lungenärztin und so weiter. Und damit das dann Sinn macht, muss irgendwie klar sein, wo gehen diese Daten hin, was macht man damit? Und ich hätte schon, oder wir haben großes Interesse daran, auch Dinge zu machen, die Patienten und Patientinnen unabhängig von den Ärzten nutzen können, sodass die auch direkt nochmal Feedback bekommen, besser vorbereitet oder mit mehr Infos zu ihren Ärztinnen und Ärzten gehen können. Soll sie nicht ersetzen, aber es soll eben die Patienten erheben und empowern, dass sie besseres Gespräch führen können, weil sie einfach die relevanten Infos schon vorher bekommen haben. Also das ist auch, glaube ich, sehr wichtig. Und ja, aus meiner Investorenbrille, also ich bin selbst Angel-Investor, habe aber vor allem sehr viel Exposition über Speed Invest, wo ich ein Beirat bin. Das ist ein Venture Capital Fund, ursprünglich aus Österreich, die sehr, sehr aktiv sind und einen Beirat eingerichtet haben für ihre Healthcare-Aktivitäten. Da gehöre ich dazu und bin dann mit dabei bei Startups empfehlen, Angebote anschauen, bewerten, aber dann auch den Startups zu helfen, wenn sie dann Teil dieser Speed-Invest-Familie geworden sind. Und ich bin mit Capital Mind Investec verwandelt. Da geht es dann um reifere Unternehmen, die dann eigentlich irgendwohin verkauft werden wollen, an die Börse, an Private Equity oder an Konzernen oder sowas, um da dann zu überlegen, was sind jetzt die richtigen Strategien. Und da muss ich sagen, das hätte ich mir gewünscht, dass ich das schon viel früher gemacht hätte, weil das definiert so viele Entscheidungen, an die man in der frühen Phase noch gar nicht denkt. Wirst du ja auch kennen, was ich total spannend finde. Und ja, da denke ich schon auch, es hängt so ein bisschen davon ab, was man macht, aber viele von den Startups, wie du genau gesagt hast, die fokussieren sich erstmal auf eine Lösung und das ist auch okay. Also mir ist es lieber, man kann eine Nische sehr gut bespielen. Facebook hat auch erstmal nur Harvard gemacht, danach Stanford und später die Welt. Und wenn sie gleich gesagt hätten, die Welt, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Ich weiß es nicht. Also es hilft schon, wenn man eine klare Vorstellung hat. Aber ich finde es schon auch wichtig, dass jemand im Detail verstanden hat, wie es danach weitergeht. Ja. Das wird nachher nochmal anders sein wahrscheinlich, weil die Realität ist immer anders. Aber ich habe doch ein viel höheres Vertrauen, wenn jemand ein klares Verständnis hat. Und da kommen mir oft zu viele Plattitüden. Und ich habe Angst vor Plattitüden. Also irgendjemand sagt, wir haben jetzt hier eine Lösung für diese seltene Krankheit XY. Wenn wir das haben, und das ist ein viel zu kleiner Markt, ne, dann können wir auf andere Autoimmunerkrankungen gehen, weil das ist auch eine Autoimmunerkrankung. Nicht mehr so. Aber die anderen Autoimmunerkrankungen, die ihr euch vorstellt, sind komplett andere Personengruppen. So von der Epidemiologie her, haben komplett andere Krankheitsbilder und so weiter und so weiter. Wieso denkt ihr jetzt, dass ihr dann einfach da rausgehen könnt, nur weil es dieselbe Grundfamilie ist und so? Und dann denke ich mir, wenn jemand so high level da rangeht, dann ist das für mich eine rote Flagge, einfach weil ich glaube, da ist die Denkart falsch. Ne?
Ich finde das sehr spannend, weil es impliziert ja, dass wir auch immer Geschäftsmodelle wirklich mitdenken müssen. Hm. Ich habe einem halben Jahr mal einen Artikel in der Ärztezeitung gelesen. Da hat Herr Hecken gesagt zum Innovationsfonds, er würde keine Geschäftsmodelle unterstützen. Das fand ich total, das fand ich sehr bezeichnend, ne, weil da ist ja bisher auch noch nicht so viel bei rumgekommen. Und das müssen wir natürlich mitdenken, weil wir natürlich wirtschaften müssen. Das ist also von daher sehr, sehr spannend, weil du eben ja all diese Brillen aufhast. Okay. Und das klingt dann manchmal so trivial, aber es ist nicht zu unterschätzen, weil es sind oft nur Kleinigkeiten, die mitgedacht werden müssen. Ich habe ein Beispiel aus einem Startup, in das ich investiert habe, die machen Fernsteuerung von Medizintechnik und die haben sowohl einen Beirat aus Ärztinnen, Ärzten, Professorinnen, Professoren, aber dann haben die auch einen Beirat aus TechnikerInnen. Und das fand ich total genial, habe ich auch noch nie irgendwo so gesehen. Aber das ist natürlich etwas, was denen ganz viel Probleme wahrscheinlich ersparen wird, ja, die so zu denken. Und das kommt eben erst mit der Erfahrung und auch damit, dass man so viele verschiedene Perspektiven eingenommen hat. Speaking of, ich wollte dich noch nach einem Buchtipp fragen. Zum Schluss unseres Gesprächs. Und das ist jetzt eine kleine Überleitung, weil du hast auch gerade ein Buch geschrieben. Ja. Ne? Also kannst du dein eigenes Buch empfehlen, Sven?
Ja, also ansonsten, was ich gerade gerne lese, ist Pattern Breakers.
Oh.
Und zwar ist das ein Investor aus Silicon Valley, der sehr lange unterwegs ist, viele gute Investments gemacht hat, auch ein paar gute verpasst hat und sich angeschaut hat, was sind eigentlich die wirklich Veränderungen auslösen. Und das ist, glaube ich, also mich trifft es sehr, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein Thema, was wir gerade in Deutschland auch mehr mit beschäftigen sollten. Und im Kern sagt er, viel zu viel wird hier konsensbasiert investiert. Also so Probleme am Markt jetzt und so, was kann man machen? Und die wirklich Erfolgreichen, die haben verstanden, dass gerade irgendein Inflexionspunkt stattfindet. Also zum Beispiel, als Handys auf einmal GPS bekamen, dann konnte jemand sagen, jetzt machen wir Uber, weil jetzt kannst du zwei Locations matchen. Mhm. Oder Instagram macht nur dann Sinn, wenn deine Handykamera gute Fotos machen kann und sowas. Also so ein bisschen zu verstehen, mit einer neuen Technologie oder irgendwelchen neuen Rahmenbedingungen entsteht eine neue Möglichkeit, die grundsätzlich etwas verändern kann. Und was ist das? Und dann hast du auch schnell eine Chance auf ein Monopol sozusagen, weil die anderen Leute das nicht gesehen haben und du dann eben schneller da reinkommst. Und in Deutschland kommt es mir oft so vor, als würde man lieber in Dinge investieren, die schon mal irgendwo anders funktioniert haben, die schon so ein bisschen de-risked sind sozusagen. Und man geht sehr ungern in diese Details, um wirklich auch zu verstehen, was für Implikationen hat denn jetzt so eine Technologie.
Und da muss man aber auch sagen, es gibt sehr wenige, also ich investiere ja auch selbst in Startups und ich finde, es gibt sehr, sehr wenige, weil das braucht einfach eine gewisse Weitsicht, auch eine ein gewisses Know-how. Also da muss man schon eine gewisse Flughöhe haben, um solche Themen dann auch gut einschätzen zu können. Das habe ich mir jetzt auf jeden Fall auch aufgeschrieben, aber ich würde jetzt gerne nochmal auf dein Buch, weil ich fand den Titel so genial, wie gesund wollen wir sein? Und das ist ja auch eine Frage, die wir uns bei aller Innovation im Gesundheitswesen immer stellen müssen. Wie gesund wollen wir eigentlich sein? Weil für viele Menschen hat Krankheit auch eine Funktion. Und mit allen Früherkennungsmöglichkeiten und allem, was wir halt haben, müssen wir eben diese Entscheidung auch treffen als Menschen, wie gesund wir eigentlich sein wollen und was wir dafür auch tun wollen, ja?
Ja, genau. Das war so ein bisschen, das trifft es genau auf den Punkt. Also ich hatte mich oft so gefragt, auch in der Klinik oder wenn ich jetzt noch mit Kolleginnen und Kollegen spreche, in der Klinik sind, wir haben so viele Technologien, die wir selbstverständlich heute nutzen, zum Beispiel, dass wir jetzt so sprechen, das aufzeichnen oder alles, was unsere Handys machen. Man kann in kürzester Zeit eine internationale Reise buchen mit Segeltrip und keine Ahnung was. Und sobald man in die Klinik geht, geht es von LTE auf Edge auf teilweise gar keinen Empfang mehr. Man kriegt einen Beeper in die Hand gedrückt, Durchschlagpapier, Faxgeräte. Und man denkt so, gleich wird alles jetzt noch schwarz-weiß. Und man ist dann einfach zurückgeworfen in die Vergangenheit. Wie diese Leute, die so Reenactment machen. Nochmal stumm auf die Normandie, wir ziehen uns irgendwie Kostüme an. Und dann frage ich mich manchmal so, wie ernst meinen wir das denn eigentlich mit Gesundheitssystemen? Und wir wollen was erreichen, weil die Dinge liegen da überall vor uns. Wir müssen sie jetzt eigentlich nochmal einstöpseln. Aber irgendwie macht man es halt nicht, ne? Und zuletzt gab es auf LinkedIn so ein bisschen so eine Art Streitgespräch, wo dann irgendwie ein Arzt sagte, ja, was wollen Sie denn eigentlich? Wollen Sie die digitale Patientenakte oder empathische Versorgung? Spitzenmedizin oder künstliche Intelligenz? Was ist denn jetzt los, ne? Wer hat denn gesagt, dass das eine Option ist? So entweder das oder das, was soll denn das, ne? Und auch gut, die ganze Art war halt auch irgendwie daneben, aber das ist schon noch oft so eine Haltung, so als würde das eine das andere ausschließen. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Und das haben wir versucht, mit dem Untertitel auch durchzubringen, ne? Warum quasi KI und Digitalisierung die Medizin menschlicher macht und nicht eben genau das Gegenteil der Fall ist. Weil aus irgendeinem Grund hat sich so diese Meinung bei vielen Ärztinnen und Ärzten verfestigt, als die KI und Digitalisierung ist da, um quasi diese menschliche Begegnung wegzunehmen.
Ja, das ist spannend. Ich glaube, es gibt auch viele Ärztinnen und Ärzte, die das als persönlichen Angriff empfinden, wenn Patientinnen und Patienten mit sehr vielen Fragen oder Zweifeln in der Praxis aufschlagen oder etwas nicht sofort akzeptieren. Und ich glaube auch, dass wir da konstruktiv ansetzen müssen und dass Menschen andere Kommunikationsfähigkeiten brauchen. Und das wird auch natürlich einer der Key Skills sein in der Zukunft des Gesundheitswesens, das wird Kommunikationsfähigkeit sein und eben nicht mehr, dass ich diejenige Person bin, die auf den großen Kongress in die USA fliegen kann und das Wissen mitbringt. Genau. Da kann sich jeder auf YouTube reinziehen. Also das ist natürlich auch schon ein großer Change. Umso wichtiger ist da die Aufklärung. Und ich sehe das auch, aber ich erlebe auch gleichzeitig, dass es sehr, sehr viele Ärztinnen und Ärzte und anderes medizinisches Fachpersonal gibt, das sind manchmal nicht unbedingt die, die oben an der Spitze der Nahrungskette stehen, sondern die wirkliche Arbeit machen, dass die sehr happy sind über diese ganze Veränderung und eben auch sehr offen gegenüberstehen. Und wer weiß, vielleicht gibt es da einen Shift und das wird aber auch noch dauern. Deswegen, also ich habe es mit so sehr großem Interesse gelesen, obwohl ich natürlich alle Beispiele schon kannte, muss ich auch zugeben, aber ich befasse mich auch so mit dem Thema, fand es aber total super und habe es auch schon verschenkt.
Ah, das freut mich.
Weil mich jemand gefragt hat, woran arbeitest du eigentlich, und dann habe ich dein Buch verschenkt. Genau, und ja, also super spannend, ganz tolle Arbeit, mach weiter so, lieber Sven. Danke, und als Pionier der Gesundheit. Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch.
Ich danke dir für das Podium. Danke dir.